Mensch, Bürgermeister.
Mensch, Bürgermeister.
Mensch, Bürgermeister.
Mensch, Bürgermeister.
Heute mit Andreas Humbert, Bürgermeister der Gemeinde Lamm-Springe. In Lamm-Springe kennen ihn die Menschen schon lange, nicht zuerst als Bürgermeister, sondern als Förster. Viele Jahre hat er den Wald gepflegt, 1800 Hektar Buchen, Eichen und Verantwortung für die Natur. 2016 dann ein Schnitt. Er tauscht den Wald gegen das Rathaus. Ein Förster wird Bürgermeister. Warum? Was treibt jemanden an, der sich im Wald pudelwohl fühlt, noch einmal neu anzufangen und jeden Tag ins Büro statt in den Wald zu gehen? Darüber sprechen wir heute. Ich bin Olaf Brinkmann und ich sage Hallo, Herr Humbert. Willkommen bei Mensch Bürgermeister.
Hallo, Herr Brinkmann. Ich freue mich, dabei zu sein.
Herr Humbert, lassen Sie uns mal genau damit anfangen. Wie ist es denn dazu gekommen, vom Förster zum Bürgermeister?
Der Grund war eigentlich so eine gewisse Unzufriedenheit mit der Bewirtschaftung meines Waldes. Ein guter Freund von mir, der gleichzeitig auch Vorsitzender der CDU war, hatte das so mitbekommen und die suchten damals einen Kandidaten für die Kommunalwahlen, also auch für den Bürgermeister. Und dann sprach er mich an und sagte, du Andreas, ich habe gehört, du bist nicht so ganz zufrieden und wir hätten da was für dich und bist ja sehr beliebt und bist genau der richtige Mann und das wäre doch was für einen Bürgermeister. Hm. Und ich hatte mich da vorher gar nicht mit beschäftigt und habe natürlich erstmal gesagt, also das wird schwierig. Also ich bin leidenschaftlicher Förster und Forstmann, auch wenn ich unzufrieden bin, aber das ist ja kein Beruf in dem Sinn. Es ist ja eine Berufung, Förster zu werden. Und ja, er hatte mich dann mal eingeladen zu einer Jagd in Österreich. Da war ich dann dabei mit mehreren Freunden und dann sprach er mich wieder an. Mhm. Und dann fing ich an zu grübeln und sagte, na ja, du bist Ende 50, wirst bald 60, hast über 30 Jahre in dem Beruf so ziemlich alles erlebt. Warum eigentlich nicht die letzten Jahre noch mal was Neues anfangen? Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich lasse mich auf das Abenteuer ein. Und dann ging's los.
Genau. Und als es dann losging, als Sie den symbolischen Rathausschlüssel überreicht bekommen haben, was haben Sie da gedacht?
Naja, den Rathausschlüssel habe ich ja überreicht bekommen, als ich dann mit über 70% zum Bürgermeister gewählt wurde. Und das war natürlich ein großer Vertrauensvorschuss, den ich da bekommen habe von der Bevölkerung. Hm. Und da dachte ich so, das war, weiß ich noch ganz genau, wie mein Vorgänger, der über 20 Jahre Samtgemeindebürgermeister war und mir dann den Schlüssel übergeben hat, dachte ich, Donnerwetter, das ist jetzt aber eine große Aufgabe. Hoffentlich schaffst du das alles so. Hoffentlich erfüllst du die Erwartungen der vielen Bürgerinnen und Bürger.
Eben, ne? Als Förster ist man ja oft alleine unterwegs, aber als Bürgermeister ist man das kaum. Was war denn die größte Umstellung für Sie?
Ich denke mal, das ist eine große Umstellung. Als Forstmann hat man seinen Wald und war mein eigener Herr, habe meinen Tag selbst gestaltet. Ich hatte meine Waldarbeiter, die ich eingeteilt habe, auch Unternehmer. Aber ansonsten war ich eben ja, mehr oder weniger so Einzelkämpfer. Und als Bürgermeister ist man in einem Team und ist unglaublich vernetzt, auch in den verschiedensten Entscheidungsbereichen. Und das war schon eine große Umstellung, eben jetzt nicht zu sagen, ich mache das jetzt so, sondern erstmal viele mitzunehmen, Rücksprache zu halten und da eben gemeinsam mit anderen sich die Ziele oder Projekte vorzunehmen und umzusetzen. Das war die größte Umstellung, das muss ich schon sagen, ja. Hat auch ein bisschen gedauert.
Bäume diskutieren nicht, ne?
Genau.
Haben Sie denn etwas mitgenommen? Also gibt es sowas wie eine Försterregel, die Sie bis heute im Rathaus anwenden?
Eine Försterregel. Also die Förster gestalten den Wald ja in die Zukunft hinein, über längere Zeiten, also über mehrere Jahrzehnte. Also so eine Eiche, hiebsreif ist, dauert das 160 Jahre. Mhm. Und dieses nach vorne schauen, diese Nachhaltigkeit, dieser Begriff ist ja auch in der Forst entstanden, diese Nachhaltigkeit, das ist für mich die Försterregel schlechthin, die habe ich auch versucht, mit meinen Projekten und meinen Zielen in die Gemeinde hineinzubringen. Also keine kurzfristigen Entscheidungen oder schnellen Umbrüche, sondern auf Nachhaltigkeit aufzubauen und die Kommune entsprechend zu gestalten. Das ist für mich so die Försterregel, möchte ich mal sagen.
Mhm. Sie sagen von sich selbst, Sie waren ein beliebter Förster, aber es gab auch Konflikte. Sie haben ja ganz am Anfang erzählt von einer gewissen Unzufriedenheit in Ihrem Job. Worum ging's da?
Das stimmt, ich war ein sehr beliebter Förster, habe aber auch oft, manchmal bin ich auch enttäuscht worden, weil ich es den Menschen leicht machen wollte, auch ihre Wünsche erfüllen wollte. Es war oft mit Brennholz, Da habe ich das den Menschen auch relativ leicht gemacht und habe gesagt, pass mal auf, da und da liegen die Mengen, wir nehmen das ab, das ist aber kein großes Problem. Und ich habe die Feststellung gemacht, bei manchen Menschen, wenn man diese Freizügigkeit oder die Großzügigkeit an den Tag legt, wird es ausgenutzt. Bin dann auch mal betrogen worden sozusagen oder es wurde Holz geklaut, weil man sagt, naja, der Förster ist großzügig so ungefähr, das kann man sich da ja leisten, der kriegt das gar nicht so mit, der ist ja sehr locker. Also dieses den Menschen leichter machen kommt bei einigen nicht gut an oder wird auch dann manchmal eben auch ausgenutzt. Und das Zweite ist eben, dass ich eben auch in der Gestaltung meines Waldes gerne selbst die totale Entscheidungsbefugnis gehabt hätte. Und es war eben so, dass der Eigentümer, für den ich den Wald gepflegt habe, etwas andere Vorstellungen hatte. Und da habe ich dann auch oft Konflikte gehabt, weil ich mir die Bewirtschaftung des Waldes etwas anders vorgestellt und auch etwas anders vollzogen habe, als es sich der Eigentümer manchmal vorgestellt hat. Das waren so sicherlich die ein bisschen die Nackenschläge, die ich dann manchmal als Förster erlebt habe. Aber gut. Was ist denn so, ne?
Gibt es denn auch Nackenschläge als Bürgermeister? Also erleben Sie da auch Konflikte vielleicht in?
Ja, also wenn man denn so mit solcher großen Mehrheit gewählt wird, und ich habe ja bei der zweiten Wahl, also nach 5 Jahren, das war ja damals noch Amtszeit 5 Jahre, habe ich ja sogar knapp 90% der Stimmen bekommen. Das ist natürlich dann gerade in der Anfangszeit so, dass man sagt, ach, die Menschen erwarten so viel und du willst es denen auch recht machen. Ne? Und nein, das ist eigentlich von vornherein, weiß man das ja eigentlich auch. Man kann es nicht allen recht machen. Aber so in dieser Phase habe ich versucht, es dem Menschen so, also die Wünsche zu erfüllen und dann auch mal Ausnahmeregelungen zuzulassen. Und diese Ausnahmeregelungen, die schlagen dann plötzlich Wellen. Da hat es der Bürgermeister erlaubt und jetzt plötzlich geht's nicht. Also da wird man dann manchmal auch selbst wieder eingeholt und aha, nein, du musst schon klare Grenzen setzen. Du musst auch sagen, das geht nicht. Denn als Bürgermeister in so einer kleinen Gemeinde ist man ja sehr bei Menschen. Das ist ja anders als bei einem Oberbürgermeister, beispielsweise der Stadt Hildesheim. Da ist man so dicht an den Menschen ja nicht dran.
Im Vorgespräch haben Sie uns gesagt, Herr Humbert, die Politik kann vom Wald lernen. Was denn?
Ich denke, das Geheimnis des Waldes, und davon kann die Politik auch lernen, sich den verändernden Bedingungen anzupassen und auch flexibel zu sein, neuen Gegebenheiten und Einflüssen offen gegenüberzustehen und entsprechend zu gestalten. Also nicht starre Systeme, sondern eben sich anzupassen. Nur so durch Anpassung hat also ein Waldökosystem auch die Chance, weiterzuleben. Das ist das eine. Und das zweite, wovon die Politik auch leben kann oder lernen kann, ist, dass es Vielfalt bedeutet. Also in politische Entscheidungen, das sieht man ja immer wieder, bei politischen Entscheidungen müssen die Menschen mitgenommen werden. Und das hat dann auch länger Bestand. Das heißt also, dieses, in der Fachsprache sagt man Biodiversität im Wald, die kann man auch in die Politik bringen. Und dieses nach vorne schauen und sich den Verhältnissen, beispielsweise jetzt als Beispiel, wir leben jetzt in einer kulturellen Vielfalt. Wir haben allein in Lamspringe Menschen aus 21 verschiedenen Ländern. Und da zu sagen, ja, die leben jetzt hier, und wir zusammen bilden eine Gemeinschaft und schauen nach vorne und gestalten unsere Welt weiter, als nach hinten zu gucken, zu sagen, wir wollen aber wieder, ne, wie so bestimmte Parteien ja wollen, ne, den Blick zurück und es soll wieder so wie sein wie vorher. Nein, dann überleben solche Systeme nicht. Darauf, denke ich, kann die Politik auch lernen.
Und wie gut gelingt das in Lamspringe?
In Lamspringe gelingt Integration und Inklusion sehr, sehr gut, muss ich sagen. Das war auch immer mein Ziel. Das ist mir in diesen 10 Jahren eigentlich auch gut geglückt, dass die Menschen hier in Lamspringe gut zusammenleben. Ist natürlich auch einfacher als einer ländlich geprägten Kommune, als in einer großen Stadt, wo man natürlich so als auch als Bürgermeister nicht so den Einfluss hat, den ich jetzt persönlich in so einer kleinen Kommune habe, ne?
Sie waren Förster, Sie sind Bürgermeister, aber der Wald lässt Sie nicht los. Sie engagieren sich im Ehrenamt als NABU-Vorsitzender in Jugendgruppen. Was gibt Ihnen diese Nähe zur Natur bis heute?
Also die Entscheidung, Förster zu werden, die kam ja schon als kleiner Junge bei mir. Also ich bin ja in Hamburg groß geworden als Sohn einer hanseatischen Kaufmannsfamilie. Und da war es natürlich klar, dass der älteste Sohn dann auch die Firma mal übernimmt. Und es war immer klar, für mich, nein, ich will raus. Ich habe einfach so ein Faible für die Natur von Anfang an gehabt. Und das gibt mir auch Kraft. Und das, man sagt ja auch immer, einmal Förster, immer Förster. Also diese Verbindung zum Wald, die Verbindung zur Natur, die lässt einen auch dann nicht los, wenn man später was völlig anderes macht. Und von daher ist das einfach für mich die Gelegenheit, wenn ich so Nahju-Gruppen, also Naturschutzgruppen führe oder wenn ich mit denen im Wald was, und es ist immer wieder ein Zurück nach Hause kommen, sich im Wald betätigen, da wo ich mich einfach auch sehr, sehr wohl fühle. Das bleibt.
Gibt es denn in Lamspringe einen Ort, der für Sie eine ähnliche Ruhe ausstrahlt wie der Wald?
Also es gibt einen Ort, das ist im Klosterpark. Im Klosterpark Lamspringe, der von einer großen Klostermauer umgeben ist und von daher auch relativ ruhig ist. Da gibt es die bekannte Lammequelle, deswegen heißt es ja auch Lamspringe. Die Lamme entspringt dort. Da komme ich runter, ja.
Herr Humbert, Sie sagen, das Bürgermeisteramt hat sich stark verändert. Heute ist es nahbarer, direkter als zu früheren Zeiten. Der Bürgermeister als Dienstleister für die Bürger. Was heißt das für Sie konkret im Alltag?
Also ich blicke mal zurück oder ich habe es mir auch von Kollegen erzählen lassen, zum Beispiel einem Bürgermeister, dessen Vater schon Bürgermeister gewesen ist, und er sagte, also früher waren die Bürgermeister so ein bisschen, ja, das waren so die Honorationen, die besonderen Persönlichkeiten, so ein bisschen abgehoben, die aber dann auch so ihre Entscheidung getroffen haben, die konnten sich eine Menge erlauben. Und da war da der Respekt da, ne? Man hat sich auf der Straße, wurde man gegrüßt, und das war eben so eine andere Zeit. Und heute ist es so, man ist eben zwar der Chef der Verwaltung, aber so fühle ich mich eben auch als Dienstleister, wir sind für die Bürgerinnen und Bürger da. So sehe ich das auch für meine Verwaltung. Das heißt, wir müssen gut erreichbar sein. Die Verwaltung ist nicht für sich selbst da und verwaltet sich selbst, sondern sie ist für die Bürgerinnen und Bürger da. Und es war ja früher, war ja diese Zweiteilung. Da gab es den Gemeindedirektor, der war rein Chef der Verwaltung, und den Bürgermeister, der dann zur Versammlung ging und so. Das hat man ja vor vielen Jahren mal zusammengelegt, sodass ich am Tage in der Verwaltung bin und dann abends eben auf Veranstaltungen und Versammlungen und so weiter. Ne?
Oder im Podcast.
Oder im Podcast, ja. Das ist sehr schön heute.
Wenn denn Kritik kommt, was macht das mit Ihnen und wie gehen Sie auch damit um?
In der Anfangszeit musste ich mich dann gewöhnen, weil ich gedacht habe, na ja, dann machst du so viel und bemühst dich und so weiter, und dann klappt mal was hundertprozentig nicht, dann kommt also sofort Kritik. Aber ich kann mich daran erinnern, ich habe zum Beispiel, und das war auch gar nicht so einfach, bei uns in Lamspringe versucht, ein Café bauen zu lassen auf einer Fläche, die vorher, das war eine grüne Fläche, das war mehr oder weniger ein Hundeausführplatz. Und da habe ich mit einem Bekannten zusammen, haben wir ein Projekt gestartet, und da gab es eine Bürgerinitiative, der nachhaltige Bürgermeister will sich hier selbst verwirklichen und das geht ja gar nicht. Und da wurde ich ständig sofort in Kritik. Und dann wurde das Café gebaut und es ist heute ein ganz beliebter Ort. Und selbst die, die damals strikt dagegen waren, sitzen heute häufig im Café und genießen dort ihren Cappuccino und freuen sich. Und das ist dann wieder das Dankeschön und dann die Früchte, die man dann trägt für den teilweise auch Ärger, den man sich da einholen musste.
Herr Humbert, Sie sind Jahrgang 1956. Altersbedingt dürfen Sie im Herbst nicht nochmal kandidieren. Wenn Sie jetzt zurückblicken, was waren bzw. sind Ihre wichtigsten Schwerpunkte als Bürgermeister? Was liegt Ihnen besonders am Herzen?
Das hatte ich vorhin auch schon mal gesagt, diesen Begriff Nachhaltigkeit. Also wir sind eine von 170 oder 180 anerkannt global nachhaltigen Kommunen. Wir haben eine Partnerschaft mit Südafrika. Wir sind damals in Bonn als 100. Kommune ausgezeichnet worden. Wir werden wahrscheinlich dieses Jahr zur UN nach New York fahren und dort wird Lamspringe vorgestellt. Das heißt also, wir sind nicht nur bundesweit bekannt, sondern auch weltweit dann, weil wir als kleine Kommune eben gezeigt haben, dass auch kleine Kommunen sich den Strategien der Nachhaltigkeit, den 17 Zielen, die sich die Weltgemeinschaft ja mal gegeben hat, dass dort auch einige Ziele umgesetzt werden können. Das heißt, auch kleine Kommunen können ihren Beitrag dazu leisten. In dem Zusammenhang sind wir Fairtrade-Kommune, wir sind kinderfreundliche Kommune. Das heißt, diese besonderen Projekte, die uns als kleine Kommune auszeichnen, ich denke, das sind eines meiner Hauptziele, die ich dann auch erreicht habe und die uns als kleine Kommune wirklich richtig bekannt gemacht haben.
Werden Sie in New York dann dabei sein?
Na, sicherlich, auf jeden Fall bin ich dabei.
Sehr gut.
Also wir sind wahrscheinlich nur ein oder zwei Personen. Wir haben ja einen Nachhaltigkeitsmanager, der mitkommen wird. Also wir sind wahrscheinlich nur zu zweit. Mhm. Aber das ist schon eine Auszeichnung, dass wir vielleicht mit ein, zwei weiteren Kommunen in Deutschland da nach New York fahren dürfen und dort vor der UN uns präsentieren dürfen. Das ist schon was ganz Besonderes.
Ja. So, und deswegen sind Sie in New York dabei. Ich finde es ja mega cool, Herr Humbert, dass Sie in diesem Podcast mit dabei sind, dass Sie bei Mensch Bürgermeister mitmachen, obwohl Sie dieses Jahr aus dem Amt scheiden. Jetzt bin ich aber mal neugierig. Warum haben Sie trotzdem gesagt, da will ich dabei sein bei Mensch Bürgermeister?
Einmal finde ich den Podcast toll. Weil
das freut mich.
Weil Sie sich jetzt mit dem Menschenbürgermeister mal beschäftigen, nicht den Bürgermeister als Chef der Verwaltung oder als jemand, der ja da irgendwo in seinem Büro sitzt, sondern mit dem Menschen und damit eben auch für viele verständlich macht, was den Bürgermeister eigentlich ausmacht. Und natürlich eben auch nach 10 Jahren die Hoffnung, dass ich im Rahmen dieses Podcasts auch anderen was mitgeben kann. Das sind eigentlich die beiden Gründe.
So, und bei diesem zweiten Grund, da setze ich mal gleich an, wenn Sie auf all die Jahre schauen, welche 3 Tipps würden Sie Kolleginnen und Kollegen geben, die jetzt noch jung im Amt sind oder die vielleicht Bürgermeister werden wollen?
Also das Erste ist, dass Sie sich genau darüber im Klaren sein sollten, was das bedeutet. Nämlich, das bedeutet eine auf jeden Fall 70-Stunden-Woche. Es ist also keine geregelte Arbeitszeit. Man muss sich da wirklich, also um Geld zu verdienen, macht man das nicht, sondern es ist eben ein Amt, was eben auch, wo man zu 100% dahinter stehen muss und wo man aber, damit es zu Hause keine Probleme gibt, auch in der eigenen Ehe, von vornherein klar sein muss, man muss sich auch Zeiten frei nehmen, sonst wird das nichts. Man muss vorher planen, dass man sagt, an dem Tag bin ich mit meiner Frau unterwegs und dann kommen mir keine anderen Termine dazwischen. Sonst wird man aufgefressen. Ja. Das ist ganz wichtig. Also die eigene Gesundheit, auch die eigene Freizeit, gerade das Familienleben. Also ich bin froh, dass als ich das Bürgermeisteramt angetreten habe, dass meine Kinder ja schon so in einem Alter waren, dass sie völlig selbstständig gelebt haben. Mhm. Mit kleinen Kindern hätte ich schon so meine Probleme gehabt. Der zweite Tipp ist, es gibt manchmal Situationen, da wird man provoziert. Ob es in einer Ratssitzung ist, in einer Ausschusssitzung oder ob es über Mails sind, die so unverschämt sind, dass man am liebsten sofort reagieren möchte. Nein, da ist so ein bisschen Angela Merkel mein Vorbild. Dass man immer versucht, ruhig zu bleiben, auch nicht gleich zurückzuschießen, sondern einfach mal auf die Lippen beißen und sagen, ich warte jetzt mit meiner Antwort, bis ich mich wieder so weit beruhigt habe. Denn was einmal raus ist, was man einmal geschrieben hat oder was man einmal gesagt hat, und ich habe Kollegen erlebt, die das hinterher bitter bereuen, dass sie es geschrieben haben oder sich so öffentlich geäußert haben, das ist raus. Das kriegt man schlecht wieder eingefangen. Das ist der zweite Tipp. Und der dritte Tipp ist eben, was ich anfangs schon mal sagte, auch als neuer oder junger Bürgermeister, versuchen Sie es nie allen recht zu machen, sondern klare Linien fahren, zu sagen, auch wenn es ein Bürger noch so sagt, ich brauche doch bitte mal die Hilfe des Bürgermeisters und können Sie nicht eine Ausnahme? Nein, es geht in dem Fall nicht. Und da muss man auch zu stehen. Diese Konsequenz, das ist ganz, ganz wichtig. Das sind die 3 Tipps, die ich geben würde.
Und wie blicken Sie jetzt auf die Veränderung, dass Bürgermeister in Niedersachsen künftig 8 Jahre im Amt sind statt 5? Ist das sinnvoll aus Ihrer Sicht?
Das habe ich eigentlich von vornherein gesagt, weil ich hatte neulich einen Redakteur, der mich auch schon lange kennt und sagt, Herr Humbert, bevor Sie ausscheiden, so schnell kommen Sie uns nicht davon. Wir werden mit Ihnen nochmal ein Interview starten. Ja. Und da werde ich es auch nochmal sagen, dass mich bis zum letzten Tag die Bürokratie und die Dauer von Entscheidungen und Umsetzungen in der Verwaltung stören. Und es ist wirklich so, dass in 5 Jahren man manche Projekte gar nicht umgesetzt bekommt, weil es einfach so lange dauert im öffentlichen Dienst, in dieser ganzen Struktur mit dem Landkreis zusammen Projekte umzusetzen. Und man braucht 1-2 Jahre, um sich überhaupt einzuarbeiten als Bürgermeister. Und nach 2 weiteren Jahren hat man schon fast dann wieder, sagt man, jetzt kommt mein letztes Jahr. Von daher ist das mit 8 Jahren schon eine gute Entscheidung. Aber man muss auch wissen, 8 Jahre können auch sehr lange sein, wenn man da eben Probleme hat oder nicht so hintersteht oder sagt, das ist mir einfach doch zu viel oder vielleicht auch nicht das dicke Fell hat, um oftmals Kritik auszuhalten. Dann können 8 Jahre natürlich auch sehr lang sein. Aber ich war von Anfang an auch dafür, dass man die Amtszeit verlängert.
Sie haben es vorhin auch schon gesagt, eine Woche kann da schnell mal 70 Stunden haben. Sie haben ja aber auch 4 Kinder. Was bedeutet Familie für Sie gerade in einem Amt, das so viel Zeit und Energie fordert?
Ja, das ist häufig ganz schwer zu vereinbaren. Also ich versuche, den Kontakt zu meinen Kindern so weit wie möglich auch zu pflegen und so wie ich Luft habe, auch mal anzurufen. Ich hatte gerade vorhin wieder den Anruf meiner Jüngsten, die sagte, ich habe das und das Problem. Und da sagte ich, du, ich habe jetzt gerade keine Zeit. Ich bin ja mitten in einer Besprechung oder mitten in einem so und ich rufe dich später an. Ja. So, und das tut mir dann mal so ein bisschen weh, dass ich in dem Moment, wo meine Tochter, ich habe ja 4 Kinder und das Bedürfnis hat, mir was mitzuteilen und ich dann wieder mal keine Zeit habe.
Ja.
Und diese Äußerung habe ich auch mal von dem Sohn meines Vorgängers gehört, der 20 Jahre dabei war, der sagte, naja, unser Vater war eigentlich selten abends zu Hause, ne? Und das ist schon so ein Problem bei diesem Amt. Und da muss man aber umso mehr sich disziplinieren und sagen, so, jetzt nehme ich mir die Zeit, jetzt rufe ich meine Tochter mal an. Du hattest vorhin ein Problem, erzähl mir, was es ist. Also natürlich ist die Familie, mein Vater sagt immer, der inzwischen 96 ist und voll aktiv ist,
ja,
Familie ein Stück Heiligtum. Und das ist es auch. Und von daher ist es manchmal ein bisschen schade, dass ich dafür zu wenig Zeit habe.
Konnten Sie Ihrer Tochter denn helfen heute Abend?
Ich habe sie noch nicht angerufen. Ich werde nach diesem Podcast sie anrufen und ausgiebig mit ihr sprechen.
Dann beeilen wir uns. Sie haben berufsbegleitend noch ein Studium gemacht. Sie sind jetzt Natur- und Umweltpädagoge. Wann haben Sie das gemacht? War das noch in Ihrer Zeit als Förster oder schon als...
Das habe ich vor 2 Jahren gemacht.
Tatsächlich.
Wo mir Freunde erzählt haben, bist du verrückt. Das machst du noch nebenbei. Das war ein Fernstudium.
Ja.
Und da ich aber natürlich eine ganze Menge Vorbildung habe als Forstingenieur,
ja, klar,
ist es mir relativ leicht gefallen und ich habe es einfach gemacht, um daher die Möglichkeit zu haben, vielleicht auch mal Schulklassen zu führen oder Erwachsenenfortbildung zu machen. Also als zertifizierter Natur- und Umweltpädagoge hat man ja viele Möglichkeiten, sich da in der Natur zu betätigen. Und das ist natürlich auch mein Ziel nach der Zeit als Bürgermeister.
Genau. Wenn Sie Ihr Bürgermeisteramt abgeben, dann verlassen Sie Lammspringe, ein geerbtes Anwesen in der Nordheide wartet. Mit welchem Gefühl gehen Sie da von hier?
Also auf jeden Fall mit der Entscheidung, dass ich nicht komplett Lammspringe im Rücken kehren werde, sondern natürlich das Häuschen, was ich hier habe, auch erstmal behalten werde. Ich habe hier vielfältige Verbindungen. Wir sind hier in einem Tanzclub, den ich weiter, das heißt, ich werde häufiger hin und her fahren, weil es natürlich auch nicht so einfach ist, in der Nordheide, da wo ich dieses Grundstück geerbt habe, ein super Grundstück, also das darf man einfach, das muss man einfach nutzen, sonst ist man behämmert.
Ja.
So ein Grundstück kriegt man einfach so nicht wieder und da bin ich mir gerade dabei, mir ein Häuschen zu bauen und natürlich dort auch mein Netzwerk zu knüpfen, aber natürlich die Gewissheit auch, dass es nie wieder einen Ort geben wird, wo ich so lange leben werde wie in Lammspringe, nämlich jetzt 33 Jahre. Von daher ist natürlich Lammspringe auch ein Stückchen Heimat von mir geworden.
So, und jetzt schließen wir noch den Kreis ganz am Ende. Wenn Ihre Gemeinde ein Wald wäre, wie würde der aussehen?
Das wäre ein Eichen-Buchen-Altholzbestand mit vielen alten Eichen und Buchen, aber sehr vielfältig, auch mit kleinen Verjüngungsinseln. Das heißt, es wäre ein strukturreicher, schöner Wald, der zur Erholung einlädt.
So, jetzt sehe ich vor meinem inneren Auge, wie die Sonnenstrahlen durch das Blätterdach fallen und die Vögel zwitschern. Herr Humbert, das war für mich und für Mensch Bürgermeister ein ganz besonderes Gespräch. Danke dafür, dass Sie dabei waren und ja, nur das Beste für die Zeit nach dem Bürgermeisteramt. Das wünsche ich Ihnen.
Vielen Dank, Herr Brinkmann.
Das war Mensch Bürgermeister. Ich bin Olaf Brinkmann und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind.